Da hinten ist richtig was los. Ja, Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Ja, ich muss mal kurz was holen. Ja, das habe ich als Requisit mitgebracht. Kernseife. Also es geht halt um eine Predigt, die sich gewaschen hat. Nein? Kernseife, ja. Thema Reinheit. Reinheit, Kernseife. Auf dieses Thema bin ich durch einen Artikel eines Reporters gestoßen, der sich auch mit dem Sinn und der Bedeutung von Heiligenbildern beschäftigte. Sie kennen das ja, die gefalteten Hände von Albrecht Dürer, nicht? Hängt bei vielen Leuten im Flur oder im Schlafzimmer, wie auch immer. Diese betenden Hände hatten ursprünglich eine ganz andere Bedeutung, nämlich sie sollten die Reinheit des abgebildeten Heiligen darstellen, der mit den Händen bei sich bleibt, damit er sich nicht verunreinigt. Denn dadurch, wenn er jetzt irgendwas anfasst, er weiß ja nicht, was das da so alles ist, dann, ups, schon unrein. Ja, Reinheit, da fällt mir immer so der Name ein, Clementine. Weiß ich auch, also die so in meiner Generation sind ein paar Jahre jünger, die können da was mit anfangen. Clementine, ja, gegen Clementine hatte der weiße Riese keine Chance. Nein. Clementine, das war die patente Waschfrau, die werbetechnisch geschickt platziert wurde. Ein neues Waschmittel, nicht? Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Keiner wäscht reiner. Warum nicht, ne? Sauber, das ist nur oberflächlich. Rein geht weiter rein. Tiefenreinigung, durch und durch rein. Und bei Reinheit, da schwingt auch noch ein bisschen mehr mit. Es geht tiefer, so moralisch, ethisch und auch religiös. Und die Frage nach der Reinheit ist ein wichtiges Thema in allen Religionen. Reinheit. Rituelle Waschungen, Reinigungszeremonien, überall gängige Praxis, nicht im Hinduismus, das Bad im heiligen Ganges. Im Islam ist vor jedem Gebet eine rituelle Waschung vorgeschrieben. Die Tora ist voller Vorschriften, wie die Tempelgefäße reinzuhalten sind und welche nicht mehr gebraucht werden können. Wie sich die Priester reinzuhalten haben. Wer sich wann, wie, wo zu waschen hat. Was als unrein gilt. Wieso eigentlich? Es hat einen ganz einfachen Grund. Nicht? Ohne Reinheit keine Teilnahme an kultischen Handlungen. Kommst nicht in den Tempel, wenn du unrein bist. Und das hat ja einen Grund. Im Tempel ist Gott anwesend und vor ihm kann man nicht einfach so erscheinen, als ob man bei Müllers zu Besuch wäre. Ne? Wenn man zum Empfang eines Staatsoberhauptes geladen ist, wäscht man sich wahrscheinlich auch Hals, Kopf und Hände. Reinigt sich die Fingernägel. Man kommt sauber, ordentlich, gekleidet, innerlich vorbereitet. Wie muss man sich dann erst bei einer Begegnung mit Gott vorbereiten? Nichts gegen Familie Müller, aber eine Begegnung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde ist doch eine andere Nummer. Und ich weiß noch, wie ein guter Bekannter von mir, ein Engländer, etwas überrascht war, als er hier in den Gottesdienst kam und die Leute einfach alle so angezogen, ne, so sagt er, so meine Güte, nicht, wenn ich bei der Queen eingeladen wäre oder jetzt beim King, da würde ich auch meinen besten Anzug anziehen. Mann. Und das ist ja auch durchaus in seiner Gemeinde in England so üblich, man kommt im Anzug zum Gottesdienst. Nicht? Man begegnet ja immerhin dem Schöpfer Himmels und der Erde. Nochmal zurück zu der Religion. Auch wieder, ganz typisch bei allen, je größer die Verunreinigung, desto aufwendiger die Prozedur und desto länger die Karenzzeit, Wartezeit oder so. Nicht? Das war zum Beispiel für Juden durchaus üblich, wenn die dann eben aus dem heidnischen Umland gekommen sind, dass man erstmal ein paar Tage so warten musste, sozusagen Art Quarantäne. Und um ganz sicher zu gehen, brauchst du dann die große Waschung, das volle Programm. Und je frömmer die Ausrichtung, desto öfter. Und dann kriegt das Ganze wieder eine menschliche, allzu menschliche Dimension. Es kommt zur Abgrenzung und auch zur Ausgrenzung. Die meinen es wohl nicht so ganz mit dem Glauben ernst. Und dann fängt man an, sich gegenseitig zu kränken, ne? Ihr seid scheinheilig, ihr seid super fromm mit eurem Reinheits- und Heiligungswahn und eurem Waschzwang. Und der Küchenpsychologe sagt sofort, Schuldkomplexe, na, was ist da los? Und die anderen sagen dann, och, euch kann man doch gar nicht ernst nehmen, ihr seid lasch, ihr seid lau, kann man nicht für voll nehmen, euch ist doch gar nichts heilig. Und als Zuschauer guckt man sich das an, ne, wie sich die da gegenseitig die Köpfe einschlagen, und man stellt fest, ne, ja, wer sich absondert, kann absonderlich werden. Und wem alles gleichgültig ist, wird auch schnell gleichgültig. Wo bitte ist der richtige Weg? Und dann kommt ja noch was anderes dazu, egal wie fromm, unfromm oder sonst wann man ist. Ich kann nicht die ganze Woche leben wie Sau und dann am Sonntag so einen auf heilig machen. Das geht auch nicht. Also es will ja und es soll ja der Glaube in den Alltag hinein. Und so ist es für alle Religionen selbstverständlich, dass Gott auch Alltagsdinge regelt. Zum Beispiel auch eine Auslösesumme für einen Sklaven oder so weiter, das ist ja festgeschrieben. Und auch viele andere Dinge. Was ist rein, was ist unrein, was ist koscher? Oder dann auf Arabisch, was ist halal, was ist erlaubt und was ist haram, was ist verboten? Was darf ich tun, was darf ich essen, mit wem darf ich Umgang haben? Wenn man mal in den Büchern Mose nachschaut, reichlich Material. Und sehr, sehr ausdifferenziert. Die Liste ist richtig lang. Und da geht es auch wieder rund. Ne? Etliche Rabbiner zum Beispiel sagen, diese und jene Regel war einfach schlicht und ergreifend hygienisch sinnvoll. Beispielsweise, wenn man Tongefäße hat, ist es sinnvoll, Tongefäße zu haben für Fleisch und Tongefäße für Milch. Streptokokken und alles, was so dazugehört. Und wie heißt das andere sowieso, Aureus, da kann man sich richtig gut vergiften. Und das ist richtig gefährlich. Aber wir haben jetzt Edelstahlgefäße. Oder der vom Aussatz geheilte, der sollte eigentlich nicht mehr zum Priester gehen, wenn er sich als geheilt empfindet, sondern beim Arzt vorstellig werden. Denn der Tempel war das damalige Gesundheitsamt. Das sollte man doch jetzt lieber den Profis überlassen. Ja, und dann gibt es andere Rabbiner, die sagen, das steht so in der Tora, das steht so in der Bibel, im Gesetz, das hat Gott so vorgesehen. Wer sind wir denn, dass wir das ändern wollen? Es wird weiterhin so gemacht, Punkt. Und schon gibt es wieder Streit. Auch im Neuen Testament findet man das. Den Jüngern und Jesus wird vorgeworfen, dass sie sich nicht die Hände vor und nach dem Essen waschen. Dass sie Verbotenes tun, Ehrenraufen am Sabbat. Dass sie Umgang mit unreinen Menschen haben und damit sich selber verunreinigen. Und. Und wir finden das ja auch bei Jesus. Jesus sagt, selig sind, die reinen Herzens sind. Wandelt in Reinheit und in Gottesfurcht, schreibt Petrus. Hebräerbrief, jaget der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wo bitte ist jetzt der richtige Weg? Wie werde ich rein? Kann mir mal jemand die evangelische Kernseife reichen? Nun, die Bitte von David im Psalm 51 gibt da eine Linie vor. Schaffe in mir her ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Reinheit ist offenbar kein äußeres Problem. Da kommt man mit Bürste und Scheuermittel nicht zu Rande. Es ist ein Problem, das man nicht durch richtige Ernährung, richtige Kleidung oder richtigen Lebensstil lösen kann. Und Jesus sagt das mal ganz pointiert in Markus 7,15. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte. Sondern das, was aus ihm herauskommt, das ist es, was ihn unrein macht. Und weiterhin sagt er das, als er merkt, irgendwie sind seine Zuhörer begriffsstutzig. Ich lese vor, Markus 7,18 folgende. Und er sprach zu ihnen, Jesus zu den Jüngern, seid ihr denn auch so unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Jesus macht hier einen ganz drastischen Vergleich, ne? Zwischen dem Verdauungsprozess und dem, was sonst so im Menschen vor sich geht. Das leckere Essen, schön anzusehen und alles, und das dann nicht mehr so ganz so lecker ist und dann durch die Toilette dann seinen Weg geht, nicht? Oder wie das hier steht, in die Grube dann kommt. Aber das ist auch mit den anderen Dingen, den guten Gaben Gottes, wenn sie dann so durch den Menschen hindurchgegangen sind, materiell, aber eben auch immateriell, sie werden unrein. Was stellen die Menschen alles mit ihren Gottesgaben an und ihren Händen, ihrer Vernunft, ihrer Fantasie, ihren Worten, um sich und andere Menschen zu quälen, sich und ihnen das Leben schwer zu machen und dann oft genug noch im Glauben was Gutes zu tun? Manchmal ja sogar in dem Glauben Gott damit einen Gefallen zu tun. Ich sage das mal mit meinen eigenen Worten, der Mensch ist eine Dreckschleuder in jeder Hinsicht. Und Jesus stellt klar, es ist aussichtslos, sich selbst reinigen zu wollen, weil wir ja selber die Quelle der Unreinheit sind. Und das klingt ja auch schon bei David an. Schaffe in mir her ein reines Herz. Und das sagt David, immerhin ein Mann nach dem Herzen Gottes. Oder nehmen wir Jesaja. Jesaja gehörte zur Priesterkaste, die ja noch eine Stufe weiter vom Volk Gottes ausgesondert war. Er gehörte also zu den Auserwählten unter den Auserwählten. Wenn auch nur irgendjemand im Volk Israel als rein gelten sollte, so waren es die Priester. Für sie galten ja nochmal besondere Regeln. Und was sagt nun Jesaja? Als Auserwählter unter den Auserwählten, als er von Gott zum Propheten auserwählt wird, also so die dritte Stufe von Auserwählung, weh mir, ich bin unreiner Lippen. Und unter einem Volk, ich wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Also, all diese Dinge helfen nicht wirklich. Reinigung kann nur von außen passieren, aber wie geschieht sie? Was ist jetzt die evangelische Kernseife? Und da gibt es ein Wort, da bin ich dann drüber gestolpert, Johannes 15,3. Bei den Abschiedsreden von Jesus sagt er, ihr seid rein um meines Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Nochmal. Ihr seid rein um meines Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wir unterschätzen oft die Wucht und die Macht seiner Worte, weil wir die Unwucht und die Ohnmacht unserer Worte kennen. Was bewirken schon unsere Worte? Ganz anders seine Worte. Seine Worte stillen den Sturm. Sie heilen den Kranken. Sie reinigen den Aussätzigen vom Aussatz. Seine Worte erwecken Tote zum Leben. Als Jesus in der Synagoge predigte, sagten die Leute, die ihn hörten, das ist einer, der nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer spricht. Er redet mit Vollmacht, er redet mit Autorität. Da ist nichts dahingesagt. Sein Wort trifft, sein Wort betrifft, sein Wort macht betroffen. Oder wie Petrus es sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Was Jesus sagt, hat Ewigkeitswert. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was Jesus sagt, ist keine Meinung, keine Ansicht, es ist gesetzt. Und was hat er gesagt? Ich nenne nur einiges. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. denke dann manchmal, ist uns das überhaupt noch bewusst, welche Wucht diese Worte haben, welche Macht diese Worte haben? Und diesen Aussagen dürfen wir gerne hinterher buchstabieren, und zwar immer wieder. Das geht ja nicht nach dem Motto gesagt, gehört, verstanden, getan, abgehakt, sondern sie gelten jetzt, genauso wie gestern und wie sie morgen gelten werden. Und wir dürfen uns immer wieder diese Worte in unsere Gegenwart hineinziehen. Sie sind unser tägliches geistliches Brot, das dadurch auch seine Wirkungsmacht entfaltet. Sein Wort ist gekommen, um zu bleiben. Das ist evangelische Kernseife. Sein Wort, seine Aussagen. Das, was Jesus sagt, ist pures Evangelium. Evangelium ist gute Nachricht, richtig gute Nachricht. Und so ist es ja auch kein Zufall in der Liturgie, dass man beim Verlesen der Bibeltexte aufsteht. Ob das nun aus dem Alten Testament ist, aus den Evangelien oder aus den Briefen, denn dort begegnen wir dem Ewigen, dem Wort, was gilt und dem Wort, was wirkt. Wenn man das mal vergleicht, nicht? Wie wenig Wort hatte die Urgemeinde, die ersten Christen? Die hatten das Alte Testament, den ein oder anderen Brief und dann noch vielleicht ein Evangelienfragment, ein Stück davon, und dann die überlieferten Jesusworte. Welchen Reichtum haben wir dagegen heute? Was gibt es alles an Möglichkeiten, sich zu informieren, Kommentare zu lesen, die ganze Bibel? Nutzen wir dies überhaupt? Heben wir diesen Schatz oder vergraben wir ihn? In den ersten Gemeinden hatte das Wort und auch seine reinigende Wirkung großes Gewicht. Kolosser 3,16, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Oder Epheser 5,26, Christus hat die Gemeinde gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Damit ist nicht die Taufe gemeint. Christus hat die Gemeinde gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Wenn Jesus also von sich als Wasser des Lebens spricht, nicht, am Jakobsbrunnen, geht es nicht nur um Durstlöscher, nicht nur um Trinkwasser, sondern auch um das Wasser, das allein reinigen kann. Und das hat es dann eben mit der Reinheit auf sich. In der Begegnung mit Jesus, mit seinem Wort, werden wir rein. Denn wo Jesus ist, müssen Tod und Verderben, müssen Sünde und Unreinheit weichen. Wir haben keine Chance. Die fliehen, die hauen ab. Was Jesus berührt, wen Jesus anspricht, wird rein. Das berichten alle Evangelien. Aber wir sind nicht Jesus. Anders bei ihm wird bei uns das Unreine, das wir berühren, noch lange nicht rein. Es ist eher sogar eine Gefährdung da, und das ist dann eine ganz spannende Angelegenheit, nicht? Kommt es vielleicht zu einer Neuinfektion, zu einer neuen, erneuten Verunreinigung? Wie sieht das denn jetzt im Alltag aus mit rein sein, na gut, aber auch rein bleiben? Wie ich rein werde, oder ist wohl geklärt, aber wie bleibe ich rein? Das war übrigens auch für die allerersten Christen eine spannende Frage. Rein. Wir sind rein um des Wortes willen, das Jesus zu uns gesprochen hat. Und da gab es auch Extrempositionen. Das eine ist die Theorie der Durchimmunisierung. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Dem Reinen ist alles rein. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Klingt gut, steht sogar in der Bibel. Ob ich zu einem Götzendienst gehe, mich volllaufen lasse, mir die Karten legen lasse oder ins Bordell gehe oder sonst etwas, das sind doch alles äußerliche Dinge. Nichtige Dinge. Die haben doch gegen die Macht des Evangeliums keine Chance. Das läuft alles an mir ab wie Wasser an der Ente, imprägniert. So sagen manche Christen dann. Nichts kann mich davon trennen. Da gibt es aber auch die anderen, die sagen, Gemeinde ist Braut Christi. Wir sind die Ekklesia, die Herausgerufenen aus der Verlorenheit. Wir sind die Auserwählten. Wir halten uns fern von jeglichem Übel. Wir haben keinen Umgang mit Unreinen, damit wir so rein und unbefleckt bleiben, wie Gott es will. Also Schutz durch Isolation. Findet man auch in der Bibel wieder, diese Worte, die ich gerade genannt habe. Was tun? Und wenn man jetzt mal sich mal anschaut, Paulus hatte mit der Korinthergemeinde gut was zu tun gehabt, weil es dort nämlich auch viele interessante Extrempositionen gab. Und da sagt er einiges, zum Beispiel zu denen, ich nenne sie mal die Separatisten, nicht? Isolation. Und sagte er ihnen, Quarantäne geht nicht. Ihr müsstet die Welt verlassen. Und ich sage noch dazu, es widerspricht ja auch dem Auftrag, nicht? Geht hinaus in alle Welt, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, es soll doch die Leute sehen, was mit dem Evangelium in die Welt gekommen ist. Paulus sagt auch etwas zu diesen geistlichen Muskelprotzen. Nicht? So, boah, alles geht an mir ab, das geht gar nicht. Und das schreibt er, alles ist mir erlaubt, jedoch ist nicht alles förderlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles baut auf. Und interessant dann direkt dahinter, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Was hat das eine mit dem Anderen zu tun? Ich füge da mal kurz hinzu, nicht? Für beide Gruppierungen und auch alles, was dazwischen ist, ist für Paulus klar, ihr seid zusammen auf dem Weg. Keiner lebt für sich selbst. Keiner stirbt für sich selbst. Wir sind zusammen auf dem Weg. Was du machst, macht was mit dir, aber es macht auch was mit den anderen. Es macht etwas mit den Mitchristen, mit denen du zu tun hast. Es macht auch etwas mit den Heiden, die gucken, was du da so machst. Was ist denn das Ziel? Was ist denn die Absicht deines Tuns? Ist es Selbstverwirklichung? Selbsttest? Wie stark bin ich im Glauben? Man sollte sich nicht in Glaubensproben versuchen. Führe uns nicht in Versuchung, setzt schon voraus, dass wir uns nicht selbst der Versuchung aussetzen. Und Paulus erinnert dort und mahnt da ganz ausdrücklich, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Wenn du so stark im Glauben stehst, sieh zu, dass du was zur Förderung und zum Bau der Gemeinde beiträgst. Das meint er mit alles, muss man kurz blättern, so, ja, alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles förderlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles baut auf. Er will gerne, dass wir mit den Begabungen, mit den Fähigkeiten uns in den Dienst stellen lassen. Und außerdem die Versuchung, Herausforderung des Alltags sollten wir auf keinen Fall unterschätzen. Das Leben ist ein ruhiger, stetiger Fluss? Nein, wer hat das denn behauptet? Ich meine, in Deutschland, da haben wir ja lange Zeit als westliche und östliche Mauerblümchen so im Windschatten der Geschichte gelebt. Wie unruhig es die ganze Zeit um uns herum war, das haben wir vielleicht das eine oder andere Mal mitbekommen. Und jetzt weht der Wind aber richtig, nicht? Winds of Change, das ist an allen Ecken und Enden zu spüren und wir bekommen etwas von der Verunsicherung oder der neuen Unübersichtlichkeit deutlich was mit, wo sie überall schon längst herrschte. Aber das ist ja auch so. Niemand hat gesagt, und Jesus schon gar nicht, dass es einfach wird. Wir werden nicht schuldlos bleiben. Es wird Situationen geben, in denen wir schuldig werden, egal was wir tun. Wir werden Entscheidungen treffen, die uns schwerfallen. Wir werden Dinge falsch machen. Und wir sind zu sehr in dieser Welt verstrickt, zu sehr ein Teil von ihr, dass wir uns gar nicht von ihr abschotten können. Zumal wir uns auch selber immer mitbringen. Gemeinschaft der Heiligen ist auch immer Gemeinschaft der Sünder. Aber dennoch gilt dieses Wort, das Jesus sagt, ihr seid rein um meines Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wie geht das dann jetzt, wenn wir uns immer wieder verunreinigen, immer wieder schuldig werden? Da denke ich etwas sehr hilfreich, was Johannes in seinem Evangelium beschreibt in einer Szene. Jesus will dem Petrus die Füße waschen. Da sagt Petrus, Moment, wenn ich gereinigt werden muss, dann bitte nicht nur die Füße, sondern auch Kopf und Hände. Und da sagt Jesus dann als Antwort, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Ich denke, wir können das durchaus auch auf uns übertragen. Wir sind rein. Die Grundwaschung, die Grundreinigung ist geschehen. Das ist ein Faktum. Aber wir brauchen es immer wieder auf den Wegen, auf denen wir unterwegs gewesen sind, dass uns die Füße gewaschen werden. Manchmal auch der Kopf. Gehört alles dazu. Und die Bitte im Vaterunser, vergib uns unsere Schuld, kann uns gerne ein tägliches Anliegen sein. Vergib uns unsere Schuld. Es ist eine tägliche Erinnerung, wie nötig wir Jesus brauchen. Und Gott sei Dank ist es niemand anders, auf den wir angewiesen sind. Das ist ein riesiges Geschenk. Und so möchte ich das gerne zusammenfassen, was ich denn jetzt hier alles von mir gegeben habe. Erstens, wir sind rein durch das Wort, das zu uns geredet wird. Zweitens, wir brauchen die Reinigung immer wieder. Und daher drittens, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Es wirkt. Amen.